ARD.
Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Mit mir, Sina Kürz, heute und auf der anderen Seite des Internets
mit Julia Nestlen. Hallo.
Hi Julia. Wir schauen uns ja jede Woche an, was es so für abstruse, verrückte, bewegende Momente und Studien und Forschungserkenntnisse in der Welt der Wissenschaft gab. Die Themen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick wirken, als wären sie seriös, aber es durchaus manchmal sind. Ich habe heute zum Beispiel Pasta dabei, wissenschaftlich untersucht. Mhm.
Und ich beschäftige mich mit unserer Fähigkeit, im Takt zu blinzeln.
Okay.
Aber los geht's mit Batman. Also, pass auf. Es kam eine quasi experimentelle Feldstudie raus und ich möchte, dass ihr an uns denkt, wenn ihr das nächste Mal U-Bahn oder Bus fahrt. Weil die haben untersucht oder herausgefunden, wenn ein Mensch als Batman verkleidet mit euch mitfährt, in der U-Bahn zum Beispiel, dann verhaltet ihr euch hilfsbereiter. Ihr werdet zu besseren Menschen in dem Moment, nur weil ein Batman mitfährt. Das Ganze wurde veröffentlicht in NPJ Mental Health Research und es ist wirklich ein grandioser Studienaufbau. Also, wir haben den Psychologen Francesco Pagnini und seine Studis und die sind 138 Mal mit der Mailänder Metro gefahren. Dann hatten sie eine Kontrollgruppe. Da ist eine Frau mit einem Babybauch mitgefahren, also mit einer Babybauchattrappe war das in dem Fall. Und in der Experimentalgruppe ist sie auch mitgefahren, aber da ist zusätzlich noch eine als Batman verkleidete Person mit in den Waggon eingestiegen. Und jetzt haben sie gemessen oder beobachtet, wie oft Fahrgäste der Frau ihren Sitzplatz angeboten haben.
Geil.
Selbstverständlich haben sie im Methodenteil genau beschrieben, wie Batman auszusehen hat. Also, wichtiger Fakt. Sie haben aus ethischen Gründen nicht die vollständige Maske, die ja den ganzen oberen Teil des Gesichts bedeckt, benutzt, damit Fahrgäste nicht verängstigt werden. Das heißt, Batman hatte seine Maske mit den spitzen Ohren in der Hand.
Ah.
Ja, sie war aber dabei.
Okay. Und sonst halt nur das Cape und was auch immer, wie das Kostüm ist.
Genau, also einen natürlich engen, körperbetonten Anzug und ein Cape und die Kapuze und so, ne? So. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, mit diesen Komponenten ist das trotzdem als ein Superheld erkennbar, auch wenn es keine Vollmaske hat, die Person. Jetzt habe ich mich aber gefragt, es gibt ja verschiedene Batmans. Es gibt ja einen Film, es gibt ja Comic und so weiter. Und ich konnte ihn jetzt nicht genau zuordnen. Sina, ich schicke dir mal das Bild.
Ja.
Was würdest du denn sagen? Also es ist schwarz mit, weiß nicht, blau-lila Akzenten?
Ja, also du meinst jetzt vom Kostüm her?
Ja, genau. Kann man den jetzt in einem bestimmten Franchise?
Ja, also ich bin, muss dazu sagen, ich bin wirklich kein DC-Girl. Ich habe echt nicht so viel Ahnung von Batman. Aber was mir als erstes eingefallen ist, es gibt ja diese 70s-Serie, oder ist es aus den 70ern, 80ern? Mhm. Ich weiß es nicht, wo Batman wirklich nicht sehr heldenhaft aussieht. Das ist so ein bisschen Comedy-mäßig und nicht so dunkel und gruselig und ernst zu nehmen und so. Und dieses Kostüm ist es nicht, für alle, die wissen, welche Serie ich meine. Also es ist ein eher ernstzunehmenderes Kostüm, auch sehr dunkel.
Ja.
Ne? Gibt es ja manchmal eher so einen blaueren Touch, aber das ist sehr dunkel. Aber man sieht auch klar das Batman-Symbol auf der Brust. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob es eher Edward, wie heißt er, Robert Pattinson ist oder, oder George Clooney.
Nun, also, diese als Batman verkleidete Person, die ist durch eine andere Tür in den Waggon eingestiegen. Sie war immer mindestens 3 Meter entfernt von der schwangeren Frau und hat auf jeden Fall nicht mit dieser schwangeren Frau irgendwie Blickkontakt oder so aufgenommen. Ne? Also die Leute, die da beobachtet wurden, die einfach nur zu ihrer Arbeit fahren wollten, die sollten nicht wissen, dass die irgendwas miteinander zu tun haben.
Ja.
So, das Ergebnis. Die Anwesenheit von Batman hat die Hilfsbereitschaft signifikant erhöht.
Geil.
Mit Batman wurde der schwangeren Frau in 67% der Fälle ein Platz angeboten. Ohne Batman nur in 38% der Fälle.
Was? Das ist ja wirklich, wirklich ein Unterschied.
Das ist wirklich ein großer Unterschied. So, warum passiert das? Es gibt ja in der Sozialpsychologie verschiedene Theorien. Und eine ist, dass wenn du einen unerwarteten Reiz in einer normalen Situation wahrnimmst, dann durchbricht es so dein automatisches Alltagsmuster. Ne? Also dann bist du vielleicht nicht mehr gedankenverloren, einfach nur am Scrollen und Starren und hockst halt in der U-Bahn. gelenkt, sondern deine Aufmerksamkeit ist einfach viel höher und wird neu ausgerichtet und du nimmst alles aktiver wahr, auch dein eigenes Verhalten und deine Umgebung und deine Mitmenschen. Und dann bemerkst du vielleicht erstens eher, dass jemand Hilfe braucht und deine Achtsamkeit erhöht sich. Ja. Und es kann auch sein, dass natürlich Batman eine Symbolfigur ist und dann vielleicht auch sowas wie Mut und Selbstlosigkeit in dieser Bahn plötzlich erscheinen und du denkst, oh mein Gott, jetzt muss ich auch so sein. Was kann ich tun, um diese Welt besser zu machen wie Batman? Also grundsätzlich so kleine unerwartete Störungen in der Routine können prosoziales Verhalten fördern.
Das finde ich krass, das habe ich jetzt nicht als erstes erwartet. Also, dass es einfach darum geht, dass Aufmerksamkeit plötzlich da ist, weil ich auch das Gefühl habe manchmal, dass viele Leute so ein bisschen in ihrer eigenen Welt sind draußen und gar nicht so richtig mitbekommen, was um sie herum passiert. Aber wenn Batman oder, also da hätte es auch vielleicht kein Held sein können, sondern hätte auch jemand einfach als Papagei verkleidet einsteigen können. Und da hätte man den gesehen und gedacht so, oh, das ist aber bunt. Und dann sieht man 3 Meter daneben, oh, das ist ja eine schwangere Frau, vielleicht will die sich ersetzen.
Richtig.
Also, das könnte der Grund sein und nicht, weil ich denke, ich möchte auch Gotham City retten und biete der Frau jetzt den Platz an.
Es gibt beide Komponenten.
Okay, also es könnte
beides sein. Also das Erste, was du sagst, das ist auch schon in anderen Studien belegt, ne? Auch zum Beispiel dieses Konzept von Achtsamkeit, wenn dass du in einem Moment guckst, was höre ich eigentlich, was rieche ich eigentlich, ne? Dass deine Aufmerksamkeit fokussiert wird. Auch das kann dazu führen, dass sich dein Verhalten verändert. Aber gerade auch Batman, also sie haben schon auch gesagt, dass so ein Symbol, also ich stelle mir zum Beispiel auch vor, man verändert ja auch sein Verhalten, wenn man in eine Kirche reingeht und Jesus irgendwo sieht, vielleicht hängt das auch damit zusammen. Aber was ich interessant finde, ich persönlich habe Batman nie gesehen, den Film. Es gab aber auch Menschen, die unter der Batman-Bedingung ihren Sitzplatz angeboten haben und in der Befragung danach auch gesagt haben, ich kenne Batman gar nicht.
Ja, Moment mal. Also haben die Filmreihe jetzt nicht gesehen? Oder, weil die Figur Batman, das ist in Italien gewesen, oder in Mailand hast du gesagt.
Ja.
Die Figur Batman ist ja schon relativ, relativ bekannt. Da musst du ja nichts gesehen haben.
Das ist richtig.
Manchen popkulturellen Phänomenen kannst du ja nicht aus dem Weg gehen, egal wie viel Mühe du dir gibst.
Ja. Also nicht gesehen, nicht aktiv rezipiert, aber man erkennt ja so oder so, wird schon irgendein Superheld sein.
Ja, ist ein Cape.
Ja.
Ja. Also das wäre jetzt meine Frage. Kannten Sie, haben Sie nicht den Dreiteiler Batman, weiß ich nicht, Returns oder wie auch immer die ganzen Filme heißen, gesehen? Oder kennen Sie wirklich spezifisch diese Figur nicht? Haben Sie diesen Superhelden schon mal irgendwo gesehen? Wissen Sie, wer das ist? Nee, ich weiß es nicht. Nie gesehen. Fledermaus, weiß ich nicht. Noch nie gehört.
Also was ich gelesen habe, dass Sie gesagt haben, dass Sie den Film Batman nicht gesehen haben.
Okay, Beispiel. Ja, gut.
Das schon. Aber ich habe mir gedacht, ich meine, zu welchen Momenten fahren denn Menschen in so Kostümen rum? Karneval, Fasnacht.
Ja, Mailand.
Wenn mal wieder Comic-Con ist, wenn mal wieder hier diese ganzen Fantasy-Treffen sind, dann wird die Welt scheinbar wirklich zu einem besseren Ort, wenn ihr mit euren Kostümen in der Bahn unterwegs seid. So will ich das auch mal sagen, ne?
Ich finde das sehr schön. Vielleicht sollte man das dann auch einführen. Vielleicht sollten Bahnkontrolleure auch einfach immer so ein Kostüm anhaben.
Dann haben plötzlich alle Tickets.
Ja, genau. Alle wollen halt das Richtige tun.
Vielleicht, ja.
Und nicht mehr den Weg des Bösen gehen, sondern kaufen dann halt auch das Ticket und bieten den Leuten den Platz an und kacken die Bahnmitarbeitenden nicht so an.
Ja, bis es halt dann wieder normal wird. Ne? Dann ist es plötzlich wieder besonders, wenn der Kontrolleur kein Batman-Kostüm an. Dann denken sie sich, oh mein Gott, jetzt muss ich mein Verhalten reflektieren. Wem will ich denn jetzt meinen Platz an? Ja, mal sehen, es wäre natürlich interessant zu wissen, wie schnell auch ein Abnutzungseffekt dann eintritt. Ne?
Mhm, stimmt. Wie beeindruckend. Wie lange ist es beeindruckend, wenn Batman mit in der Bahn fährt? Ja. Also in Köln ist das wahrscheinlich schnell vorbei wieder.
Das stimmt.
Ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass PhysikerInnen oft nicht nur komplett absurde Ideen haben, sondern die sind auch komplette Pros, wenn es darum geht, absurde Ideen auch durchzuziehen. Das habe ich oft genug erlebt in meinem Studium.
Wenn möglichst kompliziert Kaffee kochen oder so, ne?
Ja, genau. Und dann, gute Idee, lass das doch mal auf die und die Art ausprobieren. Und denkst du, das machen die jetzt wirklich. Das wird 3 Stunden dauern und es wird nicht funktionieren. Aber ist egal.
Wir hatten doch auch mal Eier, eine halbe Stunde Eier kochen.
Das war Charlotte, glaube ich, oder?
Ja, ja. Okay.
Ja, genau. Charlotte ist auch so jemand, die möchte das auch durchziehen. Es gibt noch eine Forschungsgruppe, die auch so ist. Und die haben auch Zugang zu einem Teilchenbeschleuniger, wie es aussieht. Also es ist eine Forschungsgruppe mit Leuten aus England, Schweden, Frankreich, so ein International-Team. Und die haben im Teilchenbeschleuniger Spaghetti gehabt.
Wie kann man denn einfach
also
in Teilchenbeschleuniger Spaghetti reinstellen?
Naja, kannst ja jedes Target reinstellen, ne? Und in dem Fall waren es halt Spaghetti. glutenfreie Spaghetti und normale Spaghetti. Also normale, so aus Hartweizengrieß so. Ne? Und die wurden einmal mit Röntgenstrahlung beschossen, einmal mit Neutronen beschossen. Und da wollte man ein bisschen mehr über die Struktur von gekochten Spaghetti erfahren und hat auch im Ergebnis am Ende gehabt, was die perfekte Kochzeit ist und was die ideale Salzmenge im Nudelwasser ist.
What? Okay, das sind aber ganz
das
wilde Umwege.
Wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ja, ich mache das auch nach Gefühl. Und auf der Packung steht ja auch die Kochzeit. Aber wenn man wirklich sehen möchte, was in der Spaghetti passiert, muss man eben eine Ebene tiefer. Und das ist in diesem Fall tatsächlich die Molekülebene. Mhm. So, also was haben die gemacht? Die haben Spaghetti, normale Größe. Wir kennen ja verschiedene Spaghetti-Formen, ne? die so und so viele Minuten kochen, die normal 10 Minuten brauchen, haben sie genommen. Übrigens steht in der Studie auch die Marke. Das will ich nur einmal kurz dazu sagen. Und was mir auch aufgefallen ist, ist ein italienischer Materialphysiker dabei, der an der Studie beteiligt ist. Und auf der letzten Seite steht auch, dass es keinen Financial Interest gibt oder Personal Relationships zu irgendeiner Spaghetti-Marke oder so. Ne? Also Arbeit wurde nicht beeinflusst, aber die Marke wurde natürlich genannt. Ich will es einfach nur mal sagen, es hat mich sehr zum Lachen gebracht.
Was denn, die dunkelblaue oder die hellblaue Marke?
Es ist eine dunkelblaue Marke und es schreit für mich auch mit dem Studienergebnis so nach Send me Pasta, send me more, aber ist ja auch egal. Ist ja trotzdem interessant für uns. So, also Spaghetti, einmal roh, einmal gegart in verschiedenen, mit verschiedenen Kochdauern und mit verschiedenem Salzgehalt im Kochwasser. Die wurden eben einmal bestrahlt, einmal mit Röntgenlicht und beim Röntgenlicht beispielsweise konnte man dann am Streuungsverhalten von den vom Röntgenlicht sehen, was so die Mikrostruktur sagt. Und was man als zweites gemacht hat, ich sage erstmal, was gemacht wurde und dann, was das Ergebnis ist. Man hat Spaghetti, das fand ich auch unglaublich, in schwerem Wasser gekocht. Weißt du, was schweres Wasser ist?
Oh, da sind bestimmt noch mehr H-Atome irgendwie drin oder so, oder?
Ja, genau, Deuteriumoxid. Also genau, also du hast ja normal Wasser, H2O, ne? Und Wasserstoff besteht eigentlich, das ist so das einfachste Atom, ne? Du hast so ein Proton in der Mitte und ein Elektron drumherum. Und dann gibt es eben noch schweren Wasserstoff, das ist dann Deuterium, nennt sich das. Da ist dann noch ein Neutron mit drin im Atomkern. Hast also so zwei Kügelchen, wenn du es dir in dem Modell vorstellst, die da in der Mitte sind. Und dann gibt es noch Tritium, das hat man auch mal gehört, ne? Da ist dann noch so ein Neutron drin.
Also nichts mit H, sondern am O.
Nee, am H. Schon das H. Das
O bleibt. H ist das Wasserstoff, ja.
Genau, H ist das Wasserstoff, das O, das bleibt, ne? Und wenn du dann eben diesen schwereren Wasserstoff mit dem O kombinierst, hast du eben Deuteriumoxid oder auch schweres Wasser genannt. Genau.
Ist das giftig?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber wenn sie es. Ich glaube, in geringen Mengen. Boah, keine Ahnung. Ich weiß
es nicht. Ich gucke das mal nebenher nach.
Ja, guck mal nebenher nach. Also es kommt, es ist ja zu geringen Mengen wahrscheinlich auch. Ach nee, ich sage am besten gar nichts dazu. Ich weiß es nicht. Punkt. So, damit wurden die gekocht. Das hat man gemacht, weil eben ne, mehr Neutronen. Und wenn du danach das Zeug mit Neutronen beschießen willst, dann werden von dem Material weniger Neutronen absorbiert. Dann kann man wahrscheinlich sich die Sachen ein bisschen besser anschauen. Und was man sich da angeschaut hat, ist der Stärkegehalt und das Gluten. Mhm. Und was man sehen kann, ist, dass zum Beispiel glutenfreie Nudeln, wenn sie zu lange gekocht werden, tatsächlich matschig werden, also sie werden so ein bisschen labbrig, weil die Stärke, die da künstlich mit drin ist, die funktioniert nicht so geil, die hält das nicht so geil zusammen wie das Gluten. Das ist ja so ein richtig schönes Eiweißnetz, ne, was die Stärke zusammenhält. Und diese künstliche Stärke eben nicht. Das geht schneller kaputt. Das heißt, die Spaghetti werden dann einfach labbrig. Das kann man tatsächlich auch auf dieser Molekülebene dann sehen. Und was man auch sieht, ist, dass Salz sehr, sehr gut ist, um die Stärke in der Pasta zu erhalten. Die haben sogar geschaut, welcher Salzgehalt im Kochwasser wäre am besten. Und Empfehlung nach den Experimenten im Teilchenbeschleuniger ist, dass 7 Gramm Salz pro Liter Wasser gut sind.
Das ist gar nicht so salzig, oder? Also so isotonische Lösungen sind ja 0,9%, 0,7. Also das kannst du dir fast intravenös geben, das Nudelwasser.
Es kann auch zu salzig sein. Ich habe immer die Regel gehört, es soll so salzig sein wie das Meer. Naja.
Mehr ist deutlich salziger.
Das ist jetzt,
durchschnittlich, glaube ich, 3,5%.
Das ist jetzt der Grammgehalt. Ja, ja. Genau. Also das ist die Molekularküche, die da in. Es gibt doch auch Molekularküche, oder? Genau, das ist die Molekularküche, die hier an Teilchenbeschleunigern in Frankreich und England getestet wurde. Pasta.
Finde ich geil.
Nicht zu verwechseln mit Nuclear Pasta. Kennst du Nuclear Pasta? Hast du schon mal gehört?
So ganz kleine, die so
Nuclear
Pasta machen?
Nee, das ist Nuclear Pasta. Was war das nochmal? Nuclear Pasta ist eine Form von exotischer Materie. Das ist so ein Astrophysik-Ding.
What?
Das heißt wirklich so, das ist wieder einer dieser crazy Begriffe. Darum geht es hier gerade nicht. Nuclear Pasta, was war das nochmal? Ich glaube, das war eine entartete Materieform, wo die Atomkerne oder so länglich sind. Und ich glaube, deswegen, ne, Astrophysiker oder Teilchenphysiker haben ja Humor und benennen die Sachen immer sehr lustig. Und dann wurde es Nuclear Pasta genannt. Also das ist es hier nicht. Aber es kommt irgendwie auch sehr nah dran.
What the hell? Ich habe übrigens nebenher geguckt, wegen schwerem Wasser. Mhm. Ist, wie du sagst, in kleinen Mengen okay. Im Trinkwasser auch manchmal drin. Oder ja, zur medizinischen Diagnostik sind wohl unbedenklich. Aber höhere Dosen sind giftig, weil diese stärkeren Wasserstoffbrückenbindungen, ne, von denen du auch erzählt hast, unter anderem die Funktion von Enzymen beeinflussen, die die DNA-Replikation und die Proteinübersetzung braucht. Ja. Don't drink it.
Don't drink it.
But eat your pasta in it.
Kochen.
Wir machen noch einen kurzen Klassikausflug und hören mal in vierstimmige Bach-Choräle rein. Jetzt auf dem Klavier gespielt. Hört mal richtig gut zu, lasst das ein bisschen auf euch wirken. Also da hat Mr. Bach sehr, sehr viel davon gemacht und die Forschenden aus China haben sich da 10 rausgesucht von diesen verschiedenen Chorälen und haben festgestellt, wenn wir dazu hören, dann tendieren wir dazu, automatisch im Takt zu blinzeln. Auch wenn diese Musik rückwärts abgespielt wird. Ich habe sie selbstverständlich auch mal rückwärts gemacht, können wir auch mal kurz hören.
Aber Takt ist ja
trotzdem da.
Spiegelsymmetrisch.
Richtig, Takt sozusagen. Ist spiegelsymmetrisch, ja.
Das ist eine Erhaltungsgröße.
Aber das war eben der Test, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen, dass die Leute wirklich auf den Takt reagieren und nicht auf irgendwie andere besondere Notenfolgen oder Klangänderungen und so weiter. So. Mhm. Und das Interessante ist, das funktioniert auch bei Menschen, die keine musikalische Vorbildung haben. Das haben sie in der Fachzeitschrift PLOS Biology veröffentlicht. Und 123 völlig normale junge Leute eben hingesetzt und die das hören lassen. Und ich finde es interessant, weil einerseits haben sie eben diese Bach-Choräle genommen und gesagt, ja okay, irgendwelche besonders blumigen Sachen oder wenn irgendwas dann doch so super fancy reingespielt von dem, das schmeißen wir mal raus. Ne? Wir wollen die Leute nicht verwirren, aber grundsätzlich bleiben wir bei dem. Und einmal vorwärts, einmal rückwärts, wie gesagt. Und das Interessante ist, dass das Gehirn scheinbar beim genauen Zuhören, also es ist wichtig, dass du dich auf die Musik konzentrierst, diesen Rhythmus der Musik automatisch auffängt, sag ich mal, und die Augen dann unbewusst im Takt blinzeln, wie so ein innerer Groove, der halt auch einfach in uns läuft, auch wenn wir überhaupt nicht musikalische Menschen sind. Mhm. Und das Interessante ist aber, als den 123 normalen jungen Leuten gesagt wurde, du musst jetzt aber währenddessen diesen roten Punkt auf dem Bildschirm verfolgen, ging das völlig schief. Also dann war es nicht mehr synchron.
Ach krass, also die mussten sich wirklich drauf konzentrieren.
Ja, man muss sich wirklich drauf konzentrieren. Und das ist sogenannte Embodied Music Perception. Also dass einfach diese unbewussten Augenbewegungen irgendwie halt hören und eine Motorik koppeln. Und da ist irgendwie so ein verborgener Rhythmusmechanismus im Gehirn und bringt uns vielleicht so ein bisschen weiter in der Richtung, warum wir Musik so gerne wollen. Und es könnte auch klinisch relevant sein. Zum Beispiel bei Parkinson, da ist ja der Punkt, dass die seltener blinzeln, ne? Die haben tendieren zu trockenen Augen und Doppelbilder, Sehstörungen und so weiter und das ist ein Problem. Und die Studie sagt halt, okay, wenn gesunde Gehirne dieses Blinzeln machen zum Beat, dann könnte natürlich auch so eine fehlende Synchronisation bei Parkinson irgendwie getrackt werden und man könnte das dann irgendwie evaluieren, stimulieren, wie auch immer. Also da in die Richtung wollen sie dann auch mit ihrer Forschung wirken, sag ich mal. Aber wenn man so Gehirnströme liest, da muss man sagen, Blinzeln ist wie so ein riesiger Elektroimpuls, der noch dann immer dazwischen funkt sozusagen, der stört das Ganze. Und es gibt natürlich jetzt auch Menschen, die sich diese Studie streng angeguckt haben und die sagen, wir sind uns nicht so ganz sicher, ob das nicht so ein bisschen überinterpretiert wurde, jetzt dieser Groove-Effekt. Da muss man schon nochmal größer ran. Ja. Ne? Das sind nicht unglaublich viele Menschen und die Untersuchungsmethode vielleicht nochmal verfeinern. Aber ich finde es dennoch irgendwie schön zu wissen, dass selbst wenn ihr total Menschen seid, die im Tanzkurs immer allen auf den Fuß getreten sind, die kein Taktgefühl hatten, eigentlich habt ihr es in euch. Eigentlich haben wir es alle in uns, so ein Rhythmusgefühl.
Ja, das, also ich finde sowieso crazy, dass Musik auch auf den Körper so einen krassen Einfluss hat. Hatten wir nicht auch mal eine Studie, dass Chorsingen, dass die Herz, oder hab ich, wo habe ich das gehört, dass die Herzfrequenzen,
dass unsere
sich,
Herzen dann
genau,
gleich
dass sie sich anpassen aneinander, Leute, die im Chor singen.
Und auch im Orchester, weil man ja gemeinsam atmet auch, ne? Man hat einen gemeinsamen Takt und das beeinflusst ganz viel. Da geht schon einiges, ist schön. Aber ich dachte jetzt ja, okay, wenn wir jetzt bei Immer wieder sonntags die Menschen komplett asynchron im Fernsehen klatschen sehen, wäre die Lösung, einfach zu sagen, macht die Augen zu? Nein, leider nicht. Denn Klatschen ist ja eine bewusste motorische Bewegung und Blinzeln eben nicht. Also sobald wir drüber nachdenken, kriegen wir da Koordinationsschwierigkeiten. Also leider kein Quickfix.
Aber das habe ich auch wirklich so oft schon die Erfahrung gemacht, wenn ich also ich habe zum Beispiel ein sehr schlechtes Taktgefühl und merke das immer wieder im Chor oder auf anderen musikalischen Events, wo ich irgendwie beteiligt bin, dass ich einfach Schwierigkeiten habe, mich auf Rhythmus, also den Rhythmus richtig mitzumachen und tanzen sowieso nicht und so weiter. Je weniger ich versuche, bewusst darüber nachzudenken, das muss ich jetzt machen, das muss ich jetzt machen, umso leichter geht es. Also wenn es anfängt, so ein Automatismus zu bekommen, hilft mir persönlich total, Takt zu halten.
Ja, und das Problem ist natürlich auch, wenn wir jetzt das selber mal überprüfen wollen, sobald wir übers Blinzeln nachdenken, blinzeln wir ja nicht mehr unbewusst. Ja. Also wir können uns nicht dabei selbst beobachten. Aber ihr wisst es jetzt.
Aber das heißt, die Studienteilnehmenden wussten das auch nicht, ja? Denen wurde gesagt, hör dir das an und dann wurde es Eye Movement, okay.
Ja, obviously.
Gut. Das wurde gut gemacht. Das Rechtsmedizinische Institut der Uni Leipzig hat eine neue Bestattungsform untersucht. Mhm. Das ist eine Studie, die dazu veröffentlicht wurde. Die ist mir über den Weg gelaufen und das fand ich höchst interessant.
Okay.
Und zwar geht es um die Bestattung, die nennt sich Reerdigung.
Total catchy.
Reerdigung. So, also das ist zumindest der Slogan, unter dem das hier in Deutschland angeboten wird. Ja. Wie auch immer. Es ist ein sehr interessanter Prozess. Es ist im Prinzip einfach nur beschleunigtes Verfahren, dass der Körper zu Erde verarbeitet wird. Beziehungsweise zu Humus, kann man sagen. Also zu so einem Erdsubstrat. Und es gibt verschiedene Anbieter, die das anbieten, in den USA und so weiter, ne, aber auch in Deutschland. Und genau deswegen ist auch die Uni Leipzig dabei, die sich das mal genauer angeschaut hat. Denn Leichenentsorgung oder Bestattung generell in Deutschland, das ist ja nochmal ein anderes Thema als zum Beispiel in den USA, wo das Land der Freiheit, wo man und der unbegrenzten Möglichkeit, da kannst du ja wahrscheinlich deine Oma auch einfach in den Garten legen, aufgebahrt für ein paar Wochen, Monate, das ist vielleicht da was anderes. Aber in Deutschland gibt es halt so wirklich sehr strenge Regeln, was man darf und was nicht und unter welchen Rahmenbedingungen und so weiter. Genau, und dieses Reerdigungsding, um mal zu erklären, wie das überhaupt abläuft, das ist nämlich einfach eine sehr nachhaltige Methode, dadurch wird geworben. Der Leichnam kommt auf ein Substrat aus Heu, aus Blumen, aus eben pflanzlichem Material, in so einer Art, es ist wie so eine große Badewanne, würde ich sagen, wo man Deckel drauf machen kann. Die nennen das Kokon. Mhm. Da wird der Leichnam draufgelegt, dann wird dieser Behälter verschlossen für 40 Tage. Der ist belüftet mit Sauerstoff. Ja, ist echt? War der 40 Tage da in der Höhle? Nee,
in der Wüste war der 40 Tage. Egal, mach weiter.
Okay, also der Kokon ist verschlossen, aber wird belüftet. Ne? Du kannst, da wird Feuchtigkeit, Temperatur, es wird alles überprüft. Und die natürlichen Mikroorganismen, die dabei sind, fangen an, den Körper zu zersetzen. Da entstehen Temperaturen von 70 Grad Celsius. Also es ist ein ganz natürlicher Zersetzungsprozess, der einfach beschleunigt ist. Da werden keine Bakterien oder irgendwas noch zusätzlich hinzugegeben. Einfach körpereigenen Mikroorganismen. Jeder, der einen Komposthaufen hat, der weiß ungefähr, wie das funktioniert. Und ab Tag 10 wird der Behälter dann angefangen zu bewegen. Also der ist quasi auf so einem mechanischen Ding, der das immer mal irgendwie so nach links kippt, mal nach rechts. Einfach damit das Ganze nicht einklumpt, was da entsteht.
Oh Gott.
mir ist kein anderes Wort eingefallen. Einklumpen. Abluft wird übrigens durch ein Filtersystem gereinigt. So, und nach 40 Tagen kommt der Deckel runter. Dann kommen erstmal alle Prothesen und Herzschrittmacher und was auch immer noch so dabei war, kommen erstmal raus. Knochen, bleiben mehr oder weniger erhalten. Die werden auch rausgenommen, werden gemahlen und dann wieder in dieses Erdsubstrat mit reingemischt. Mhm. Und dann hast du da wirklich einfach so Erde, Erdsubstrat, humusartiges Bodensubstrat. Das kommt in Leinentuch und das kann dann bestattet werden.
Oder halt einfach im Garten.
Nachhaltigkeit auch? Bis über den Tod hinaus. Also
kann man die Erde auch einfach so benutzen?
Also Humuserde ist teuer, ne? Deswegen habe ich auch gedacht, ja, aber du darfst nicht einfach diese Erde irgendwo in deinem Garten vergraben oder so. Das ist nämlich eben der Punkt, weil es eben klare Gesetzmäßigkeiten gibt. Das ist übrigens auch in Deutschland von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also in Schleswig-Holstein zum Beispiel ist es für diese Reerdigung anbieten erlaubt. Also die haben dann eben einen Bereich, wo die eine Art Friedhof, wo sie das eben dann einbetten können in die Erde, mhm. wo man dann sozusagen ein Grab hat, was einfach nur Erde ist. Mhm. Aber es ist eben nicht überall erlaubt. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch solche Studien, weil man sich eben angucken möchte, ist das was, was eigentlich in jedem Bundesland auch zum Beispiel erlaubt werden. In Berlin darf man das zum Beispiel nicht. So.
Aber also ich finde es total sinnlos, ehrlich gesagt, weil Reerdigung hin oder her, aber wenn du trotzdem Grabplatz brauchst, hast du trotzdem erstens die Kosten vom Grabplatz, du hast den Platz vom Grabplatz. Mhm.
Also es geht vor allem um die Nachhaltigkeit, weil wenn du zum Beispiel.
Aber warum ist denn das nachhaltig?
Das ist nachhaltig, weil du ja nichts machen musst. Was gibt es sonst? Es gibt Erdbestattung, es gibt Krematorium.
Ja, da landest du ja auch in der Erde.
Ja, aber beim Krematorium zum Beispiel musst du ja erstmal eingeäschert werden. Da werden ja Temperaturen von, tausenden Grad Celsius, das ist ein sehr großer Energieverbrauch. Und bei der Anzahl an Menschen, die sterben, ich will jetzt hier keine Werbung machen, ne? Aber die Anzahl der Menschen, die sterben, Krematorium ist zumindest nicht so nachhaltig wie dieser Prozess, den die jetzt dort anbieten. Ne? Und Erdbestattung.
Obwohl ich gerade gelesen habe, dass irgendein Ort mit der Abwärme vom Krematorium Fernwärme macht oder so.
Okay, das kann man machen. Aber
Krematorium geht auch.
Geht auch?
Aber ich meine, wenn du dich in einem normalen, keine Ahnung, Pappsarg, was weiß ich was, dann möchtest du es auch in die Erde liegen lässt
Holz,
und dann halt da im Boden die Mikroorganismen die Arbeit machen lässt,
aber das
dauert halt länger.
Das funktioniert nicht so gut, wie man denkt. Also deswegen bin ich froh, dass es so eine Studie gibt, weil ich wäre auch nicht mir einfach nur anlesen, was da auf der Website steht. Aber diese Studie der Uni Leipzig hat halt wirklich auch nochmal darauf hingewiesen, dass zum Beispiel bei so einer Erdbestattung, kommst du 1,50, 1,80, 2 Meter Tiefe Boden. Der Boden ist manchmal zu feucht, der ist manchmal zu trocken. Also es müssen ja auch gewisse Bedingungen da drin herrschen, damit eben so eine Zersetzung auch gut funktioniert. Und da nach 10 Jahren gräbst du die Leute aus und die sind immer noch relativ intakt.
Oh,
tatsächlich.
Okay,
auch nach 10 Jahren. Und hier sind es 40 Tage und es ist beschleunigt, weil es eben nochmal anders überwacht wird, weil eben Sauerstoff zugeführt wird, den die Organismen natürlich brauchen, um eben ihre Arbeit zu verrichten. So. Also das muss man schon sagen, es ist schon nicht schlecht. Und man kann sich trotzdem diese Erde angucken. Ne? Also Weichgewebe und so weiter wird ersetzt, Knochen halt nicht, werden zermahlen, werden beigemischt. Aber die Uni Leipzig hat sich eben jetzt mal die Überreste von 2 Leuten angeguckt, sind nur 2, ne? Aber haben sich eben diesen Kompost, der da rauskam, mal angeschaut, mit ganz vielen unterschiedlichen Methoden und beispielsweise DNA nach 40 Tagen anscheinend kaum noch nachweisbar.
Oh,
also es ist wirklich richtig gut zersetzt.
Alles umgebaut.
Ein Punkt, aber Medikamentenrückstände, immer noch teilweise nachweisbar, was jetzt gar nicht unbedingt schlecht ist. Ne? Also je nachdem, wenn du nochmal eine Nachuntersuchung machen willst, kannst du tatsächlich immer noch gewisse Medikamente da eben nachweisen. Das ist ganz interessant. Bei einer Erdbestattung passiert das ja die ganze Zeit. Also da ist ja alles an Medikamenten noch irgendwie mit drin, ne? Kommt ins Grundwasser teilweise. Also so die andere Sache. Genau, aber die Studie ist limitiert, ne? Also die haben sich 2 Menschen, die da re-erdet wurden, haben sie untersucht und es muss auf jeden Fall noch eine größere Studie geplant sein. Aber an sich ist es ganz interessant. So.
Also es gibt dieses Prinzip der Reerdigung schon in Schleswig-Holstein und Leipzig hat jetzt gesagt, okay, wir gucken.
Nee, es gibt mehrere Bundesländer, wo das anscheinend geht. Okay. Ich weiß nicht mehr welche. Ich glaube, es waren Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein ist okay. Berlin, bin ich mir sicher, geht es auf jeden Fall nicht. Und das wäre wahrscheinlich jetzt auch für diese Firma ein Punkt, warum man da mal guckt, wenn man so eine Studie hat oder die auch noch vergrößern kann, ne, ob man darauf aufbauen kann.
Okay.
Ist das sich so ein bisschen, weil für manche Leute ist das ja vielleicht eine Alternative. Vielleicht wollen die nicht bei 1000 Grad eingeäschert werden, vielleicht wollen die nicht in den Holzsarg. Weiß nicht, vielleicht ist das ja für manche eine schöne Sache. Lieblingszitat aus der Studie. Noch ganz kurz, durch die zwischenzeitlichen Temperaturen bis 70 Grad Celsius findet eine Hygienisierung des Materials statt. Die Vorgaben der Bioabfallverordnung werden dabei erfüllt. Finde ich auch noch wichtig.
Aber
im
Biomüll darf man es dann auch wieder nicht packen. Nee. Das ist so deutsch, ne?
Ich weiß nicht, wie groß dein Biomüll ist oder wie du das.
Also ich werde jetzt an dich denken, Sina, wenn ich zu meinem Biomüll gehe, wenn ich das nächste Mal U-Bahn fahre, wenn ich an Batman denke, wenn ich Musik höre, versuche ich mich nicht drauf zu konzentrieren, wie ich blinzel. Und beim Spaghetti-Essen, uff. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
Ja, warum haben nicht Restaurants auch so einen kleinen Teilchenbeschleuniger unten drin im Keller? So, ne? Kannst du einen Boden aufmachen, ne? Legst da die Spaghetti rein und dann checkst du mal kurz irgendwie mit ein paar Neutronenstrahlen. Ist das denn jetzt auch wirklich die Garzeit, die wir unseren Gästen ja anbieten möchten?
Die Nachbarn freuen sich.
Ja, Teilchenbeschleuniger sind ja auch so klein. Also.
Ein unkompliziertes Küchengerät, ja. Teilchenbeschleuniger.
Andere beschweren sich schon über einen Thermomix oder über einen Reiskocher oder so, dass das ja schon Platz wegnimmt. Aber hey, es gibt Küchen mit Teilchenbeschleuniger bald, also.
Beschwer dich nicht.
Ja, meine Salatschleuder bleibt.
Also Leute, wir wünschen euch eine schöne Woche. Und wir haben natürlich wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch. Den hängen wir euch hier hinten dran. Hört da doch mal in der Zwischenzeit rein.
Bis dann, bis nächste Woche.
Redaktion Martin Gramlich und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Das Portal. Willkommen in der Zukunft.
Bewohner der Erde, bitte herhören.
Mit den Science-Fiction-Hörspielen der ARD beamen wir euch jeden zweiten Donnerstag in weit entfernte Galaxien, Paralleluniversen oder futuristische Welten.
Ich habe ihn gesehen. Ich habe den Koloss gesehen. Größer als Planeten, mächtiger als Imperien, schöner als jedes bekannte Sonnensystem und hässlicher als jeder vernarbte Asteroid.
Ob künstliche Intelligenz...
Haben Sie die Schnittstelle amputiert oder was?
Die 30 Minuten sind um.
Raumschiffe, Roboter, Zeitreisende oder Aliens...
Wir werden fragen. Ihr werdet antworten.
Was zum Teufel ist das?
Keine Ahnung.
Hier erwarten euch Zukunftsvisionen für morgen und übermorgen.
Legen Sie einen von den Datasuits an und schnallen Sie Ihren iPhone fest.
iPhone? Ah, das da, ja.
Das Portal. Der Science-Fiction-Hörspiel-Podcast in der ARD-Audiothek. Jetzt merken und nichts verpassen.
Los, starten wir unser Imaginationsprogramm.
Na, was ist das für ein Eindruck?
Irre. Ist einfach irre. Ein herrliches Gefühl.